Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute einen Predigttext betrachten zum Karfreitag, wo es um die Leiden unseres Herrn geht und die daraus resultierende weitere Begebenheit. Dazu finden wir den Predigttext in Matthäus 27, die Verse 33 bis 54. Matthäus 27, die Verse 33 bis 54. Und da hören wir Folgendes. Und als sie an die Stätte kam, mit dem Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken, mit Galle vermischt. Und als er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum, damit erfüllt werde, was gesagt ist durch den Propheten: Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und haben über mein Gewand das Los geworfen. Und sie saßen da und bewachten ihn, und oben über seinem Haupt setzten sie eine Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist Jesus, der Judenkönig. Und da wurden zwei Räuber mit ihnen gekreuzt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die aber vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Desgleichen spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: Anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt: Ich bin Gottes Sohn. Desgleichen schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Und von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und um die 9. Stunde schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabatani, das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige aber, die da standen, als sie das hörten, sprachen: Der ruft nach Elia. Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die anderen aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia komme und ihm helfe. Aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen und die Gräber taten sich auf und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Als aber der Hauptmann und die mit Jesus bewachten das Erdbeben sahen und was da geschah, erschraken sie sehr und sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Das Geschehen, das in unserem heutigen Predigttext berichtet wird, ist eines der erschütterndsten, welches die Welt je gesehen hat. Der Marterweg unseres Herrn Jesus lag hinter ihm, aber nun stand er vor dem Marterberg. Was dort vorging, war ein Geheimnis, in das selbst die Engel vergeblich hineinzuschauen versuchten. Im Kreuzesgeschehen wurden die Pforten der Hölle zertrümmert und der Satan und seine Macht gebrochen. Das Kreuz bedeutet heute für uns, die wir Gottes Kinder sind, ein Baum des Lebens. Und bei allem Kampf und Sünde, die wir noch haben, dürfen wir immer dorthin fliehen, um Buße zu tun und um Vergebung zu bitten. Unser Herr Jesus wurde dort für uns zum Sühnopfer. Und wie furchtbar muss er dort für dich und mich gelitten haben. Wenn wir damals die Kreuzigung miterlebt hätten, wären wir wohl entsetzt gewesen und vom Mitleid berührt worden. Womöglich hätten wir ohnehin weggesehen, weil es so furchtbar ist, einen Menschen, zumal es der Sohn Gottes ist, der vorsätzlich mit diesem qualvollen Tod bestraft wurde, so hilflos leidend sterben zu sehen. Dazu sagte schon der Prophet Jesaja, er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Wir könnten heute wohl versuchen, uns in die Leiden Jesu ein Stück mit hineinversetzen lassen. Doch würden wir nie das ganze Ausmaß, wie unser Herr für uns gelitten hat, erfassen können. Und dabei ist es nicht entscheidend, ob uns diese Geschichte wirklich anrührt oder berührt. Entscheidend alleine ist, dass wir sie verstehen. Und dazu wird sie uns von den Aposteln berichtet. Und darum wollen wir sie heute hören und uns damit beschäftigen. Dabei möchte ich drei Punkte herausheben. Zum ersten, der gekreuzigte Jesus. Zum zweiten, der gottverlassene Gottessohn. Und als dritten Punkt, der offene Zugang zum Himmel, zu Gott. Zum Verstehen der Passion Jesu gehört, dass wir uns vor Augen führen, was passiert ist. Pilatus hatte als Rechtsgrund für die Hinrichtung Jesu angegeben, weder die Juden noch die Heiden wollten ihn als König haben und trieben sein Todesurteil und die anschließende Kreuzigung weiter voran. Wie wir wissen, die Juden wollten Jesus nicht als König, weil er ihnen keine Befreiung von dem Joch der römischen Besatzer brachte, weil er in Niedrigkeit kam und nicht als ein Herrschender in Herrlichkeit ein König war. Und schon gar nicht wollten sie einen König, der Sünden vergab und mit Barmherzigkeit regierte. Einen König, der sie in ihrer eigenen religiösen Tradition störte. Es war ja der Neid der religiösen Führer des Volkes, der sie dazu geführt hatte, Jesus zu beseitigen. Sie sahen, wie unter der Predigt Jesu ihr Einfluss schwand. Und so erfanden sie Gründe, um über ihm das Todesurteil auszusprechen. Und wie wir alle wissen, der Heide Pilatus, der praktisch von den Juden unter Druck gesetzt wurde, um diesen vermeintlichen Aufrührer zu kreuzigen, denn ansonsten musste er fürchten, dass sich die Juden beim Kaiser in Rom über ihn beschweren könnten, und das wäre unter Umständen ja das Ende seiner Karriere gewesen. Also löste er das Problem, indem er sich ihnen willig zeigte. Nur zu deutlich kann man hier dran sehen, dass der Prozess um unseren Herrn Jesu auch gravierende Formfehler aufweist, die alle in Kauf genommen wurden, um ihn endlich loszuwerden. Und das alles war wirklich dramatisch und endete in den schlimmen Leiden, die unser Herr erleiden musste. Das körperliche Leiden unseres Herrn begann schon im Garten Gethsemane, wo er um den Tod ring und heftig betete. Dabei wurde sein Schweiß wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen, so berichtet es uns Lukas in seinem Evangelium. Weiter ging sein Leiden dann vor dem Hohen Rat, wo die Knechte ihn anspien und ihn mit Fäusten in sein Angesicht schlugen. Und schließlich gab Pilatus noch den Befehl, ihn zu geißeln. Dazu musste er sich seiner Kleidung entledigen und seine Hände wurden an einen Pfosten gebunden. Durchgeführt wurde die Geißlung mit einer sogenannten kurzen Peitsche, die aus mehreren festen Lederriemen mit zwei Eisenstückchen nahe dem Ende jedes Riemens besteht. Und die Peitsche wurde damit voller Wucht immer wieder auf Jesu Rücken geschlagen. Wie der Rücken dann aussah, das erspare ich uns. Danach führte man ihn an die Stätte der Kreuzigung mit dem Namen Schädelstätte. Und wie wir wissen, unser Herr litt unter seiner Kreuzeslast, die er tragen musste, noch selbst dahin. Er war dann so erschöpft, dass Simon aus Kyrene von den römischen Soldaten ergriffen wurde, um Jesus die Kreuzeslast nachzutragen. Und so sollte Jesus dann, wie uns Markus berichtet, um die dritte Stunde, das bedeutet 9 Uhr morgens, hingerichtet werden. Dabei war es üblich, dass einem, der gekreuzigt werden sollte, ein Betäubungsgetränk angeboten wurde. Denn die Schmerzen, wie wir uns vorstellen, die ein Mensch dabei erlitt, wenn ihm die Handgelenke und Füße mit groben Nägeln durchbohrt werden, waren unerträglich. Doch unser Herr lehnte ab. Es dauerte dann einige Minuten, bis die Nägel saßen, das Kreuz aufgerichtet war und er schließlich zwischen Himmel und Erde hing. Seine Wunden brannten, er konnte kaum atmen. Wollte er sich mit seinen Füßen abstützen, um wieder Atem zu holen zu können, verursachte der Nagel durch die Füße Schmerzen. Um dieses erträglicher zu machen, musste er wieder seine Arme das Gewicht seines Körpers tragen lassen. Doch dann schmerzten die Nägel im Handgelenk. Er hatte also für die letzten Stunden seines Lebens nur noch die furchtbarsten Schmerzen und körperliche Qual zu ertragen. Man könnte jetzt hier aus medizinischer Sicht noch weiter ins Detail gehen, um das zu betrachten, wie der Leib eines Menschen auf eine solche Situation reagiert, aber das wollen wir uns ersparen. Und als wenn das nicht schon genug wäre, wurde er während dieser ganzen qualvollen Prozedur von den römischen Soldaten auch noch verhöhnt, die ihn bewachten. Sie verteilten seine Kleider und verlosten sie untereinander. Und wie wir eben gehört haben, setzten sie eine Aufschrift auf sein Kreuz mit der Ursache seines Todes. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dass neben ihm dann auch noch 2 Verbrecher hingerichtet wurden, zeigt, wofür man unseren Herrn Jesus Christus eigentlich hielt. Nämlich für einen Verbrecher. Er wurde, wie Jesaja es prophetisch sagte, in Kapitel 53, den Übeltätern gleichgerechnet. Doch unser Herr Jesus Christus ließ es zu, dass man ihn nicht nur mit Worten verleugnete und falsches Zeugnis gegen ihn redete, sondern er ließ sich auch noch wie ein Verbrecher behandeln, obwohl jeder wusste, dass er eigentlich nichts Übles getan hatte. Ihr Lieben, können wir uns hier vorstellen, dass hier Gott herausgefordert wird von seinem eigenen Geschöpf? Der ewige Gott, herausgefordert von der Kreatur, die seine eigene Hand gemacht hat, der unendlich verachtet von dem Endlichen. Hier war wahre Verachtung, einer Verachtung der ganzen Person Christi, seiner Menschheit wie auch seiner Gottheit. Doch der Herr Jesus Christus nahm das alles auf sich und erfüllte darin die Prophetie, die einst David im Psalm 69 beschrieb, mit: Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand. Und auf Tröster, aber ich finde keine. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Und selbst seine Jünger, denen er mehrfach angekündigt hatte, was mit ihm geschehen würde, hatten ihn voller Furcht verlassen. Nur Johannes war noch in seiner Nähe, aber wie wir wissen, konnte auch er ihm nicht helfen. Und über die Reaktion der Menschen, die bei diesem Geschehen vorübergingen, hören wir, dass sie ihn lästerten, dabei ihre Köpfe schüttelten und sprachen, der du den Tempel abbrichst und baust auf in 3 Tagen, hilf dir selbst, wenn du Gottes Sohn bist und steig herab vom Kreuz. Und auch desgleichen spotteten genauso die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten über ihn. Ist er der König Israel, so steige er nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn glauben. Aus diesen Worten dieser Menschen spricht eine abgrundtiefe Blindheit und ein Hass heraus. Sie scheinen das Alte Testament nicht zu kennen, das auf Schritt und Tritt von der Messias weissagt. Sie sehen nicht, dass sie selbst dazu beitragen, diese Weissagungen zu erfüllen. Wie wir uns vorstellen können, wäre es sehr leicht für unseren Herrn Jesus gewesen, vom Kreuz herabzusteigen und sich als der Sohn Gottes zu zeigen, um diese Spötter zum Schweigen zu bringen. Doch er wollte kein irdisches Reich und keine zeitliche Erlösung. Nein, er wollte seinem Volk den Himmel auftun. Doch dies konnte erst dann geschehen, wenn sich der Himmel für ihn zunächst erst einmal verschloss. Bedenken wir, ihr Lieben, dass unser Herr Jesus Christus diese Schmerzen und den ganzen Vorgang des Sterbens bewusst und willig als Strafe für deine und meine Sünden ertrug und auch solchen Spott ertragen musste. Nur wegen uns und unseren Sünden. Aber es kam noch schlimmer. Unser Herr Jesus Christus betete am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das zeigt wohl das tiefste Geheimnis des Todes Jesus an. Hier haben wir es mit einem Leiden zu tun, das wir eigentlich gar nicht wirklich richtig verstehen können. War Gott denn nicht auf Golgatha selbst auch anwesend? Sagte der Apostel Paulus nicht im 2. Korintherbrief, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst? Dass Jesus in einem Gebetsseufer seine Gottverlassenheit zum Ausdruck bringt, zeigt, dass eben das, was ihm in seinem Leben, ganzen Leben wichtig und wesentlich war, was ihn innerlich getragen und ermutigt hat, abhandengekommen war. Das Bewusstsein, Gott, mein Vater im Himmel, ist bei mir. Ich tue, was er will. Ich stehe in vollem Einklang mit ihm. Er zeigt mir die Werke, die ich tun soll. Er gibt mir die Worte, die ich reden soll. Er führt die Menschen zu mir, denen ich dienen soll. Nichts trennte ihn von seinem Vater im Himmel. Diese Liebe erleuchtete seinen dunklen Lebenserdenpfad und tröstete ihn über alle bittere Erfahrung seiner Erdentage hinweg. Und das war mit einem Schlag vorbei. Können wir uns vorstellen, wir hätten in einem Schlag keine Verbindung mehr zu unserem lebendigen Herrn? Dass wir im lebendigen Glauben zu ihm stehen? Könnten wir uns das vorstellen? Er musste ihre entbehren, wo er doch gerade jetzt am meisten ihrer bedurft hätte in dieser Situation. Aber er hielt dennoch fest an Gott, wie uns die Worte »Mein Gott« zeigen. Und gleichzeitig umfing er auch die Menschheit, die unter den finsteren Sünden und Todesbann lag. Er ließ seinen Gott und uns nicht los in diesem Geschehen. Und wir merken es auch darum, um die Wichtigkeit dieser Gottverlassenheit, als er in den Todesqualen die Worte ausruft, »Warum hast du mich verlassen?« Und da bebte die Erde und die Grundfesten der Höllen erzitterten. Mit dieser Frage unseres Herrn kommt kein vorwurfsvolles »Warum« über seine Lippen, wie so oft wir ja tun. Nein, Jesus rechtete nicht mit Gott. Es war ein Klage- und Hilferuf mit den Worten des 22. Psalms, der ihm für diese schwerste Stunde 1000 Jahre zuvor aus dem Munde Davids zubereitet worden war. Er, der sich vorher keine Minute vom Vater entfernt fühlte, war in jeder Nacht am Kreuz auf den nackten Glauben angewiesen. Alle Lebenserquickungen des Vaters waren ihm gänzlich entzogen. Nun mag vielleicht der ein oder andere von uns sich die Frage stellen, warum? Oder noch besser, wozu? Und die Antwort ist nicht schwer. Gott hatte unseren Herrn Jesus Christus verlassen, weil er sich ganz mit uns Sündern zusammengeschlossen hatte. Und so kam der Zorn Gottes, der auf der sündigen Menschheit lag, auf ihn alleine. Und somit war die Gottverlassenheit nicht nur ein Gefühl in der Seele Jesu, sondern Gott zog wirklich seine Liebesgegenwart eine Weile von ihm zurück und ließ ihn genau diese Wand verspüren, die den Sünder von Gott trennt. Und dabei müssen wir beachten, dass Gott ihm nicht persönlich zürnte. Nein, keine Sekunde war er aus dem Herzen des Vaters verbannt. Das Wohlgefallen Gottes ruhte vielmehr in erhöhtem Maße nun auf ihm, als er sich im Gehorsam gegenüber Gott diesem Leidensweg unterzog. Er spürte den Zorn Gottes über die Sünde, die er nicht getan hatte, die er aber auf sich nahm, als wäre es die seinen. Und Jesus musste diese Bitterkeit des Todes schmecken, denn Gott hatte ihn für uns zur Sünde gemacht. Oder wie es noch heißt, auch im Galaterbrief Kapitel 3, er ist für uns ein Fluch geworden. Und diese Gottverlassenheit war für Jesus das Schlimmste von allem. Schlimmer noch als alle leiblichen Schmerzen und der Hohn und der Spott, den er ertragen musste. Es war nicht so, dass Jesus nur in seinem Bewusstsein die Nähe Gottes nicht mehr empfunden hätte. Nein, sondern dass Gott bei all seinem Interesse an diesem Geschehen sein Angesicht von seinem Sohn abwandte, so dass auch er, Gott der Vater, von diesem Geschehen der Trennung von seinem Sohn betroffen war und darunter litt. Wie leiden ein Vater und eine Mutter darunter, wenn ihren Kindern was zu Schaden kommt? Und wie viel mehr muss unser himmlischer Vater gelitten haben? Und das alles nur für uns Sünder. Wir als Gotteskinder dürfen allerdings wissen, dass wir diesen Tod, den die Heilige Schrift mit dem ewigen Tod, also den geistlichen Tod hier beschreibt, und mit der Trennung von Gott nicht mehr erleiden müssen. Sondern wir gehen heim in unsere himmlische Heimat. Dabei schlafen wir ein, um in der Gegenwart unseres Herrn wieder zu erwachen. Und warum? Weil Jesus Christus für uns von Gott verlassen war und alle, die Leiden und Schmerzen und den Hohn auf sich genommen haben, dürfen wir sterben, die liebende Gegenwart Gottes haben und spüren, die unser Herr Jesus Christus in seinem Leiden am Kreuz nicht hatte. Wir scheiden wohl von der Welt, aber nicht von ihm. Können wir das alles recht begreifen, was der Herr Jesus Christus da auf sich genommen hat für uns? Wenn sich ein jeder von uns selbst in sein Licht stellt und über seine Sünden nachdenkt, über seine Schwachheit, über seine Ungerechtigkeiten, können wir das fassen? Indem er nun in das tiefste Dunkel des Totenreiches hinabstieg, um unsere Sünden willen, ist er für uns der Urheber des Glaubens geworden, der uns loslösen will von allem, was uns außer ihm gefangen hält, damit wir mit ihm und dem Vater so vereinigt werden, dass wir im Glauben sprechen können, Herr, wenn ich nur dich habe, dann habe ich genug. Da habe ich alles mit drin. Seine ganze Fürsorge, seine ganze Hilfe, die ganze Gnade. Ja, meine ganze Heilsgewissenheit. Und wenn es auch bei uns oft durch allerlei innerer Not hindurchgeht, so dürfen wir wissen, dass unser Herr Jesus Christus tröstend, mitleidig und helfend zur Seite uns steht, damit uns in diesen Stunden sein Gnadenlicht dennoch leuchte und der Verdienst seiner Gottesverlassenheit der Anker unseres Glaubens ist und bleibt. Und welch unendlicher Trost ist das doch für uns, wenn wir eines Tages mal den Gang durch das dunkle Tal beschreiben müssen. Und da heißt es für uns, im Glauben zu sagen, ich fürchte mich nicht. Nun, wie erlebt es unser Herr Jesus? Alles, was ihn hätte trösten können, war ihm ja genommen. Es wurde dadurch deutlich, dass es finster wurde. Wir lesen in Vers 45, von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Gottes Handeln darin zeigt uns doch hier an, was hier passiert, ist so widerlich, dass man es nicht sehen soll, sondern sich davon abwendet. Hier auf Golgatha hat Gott alle Sünden der Welt auf seinen Sohn geladen. Hier war der Ort der Strafe für deine und meine Sünden. Hier ließ er seinen Sohn unter der Last der Sünden der Welt zerbrechen. Und zwar bis in das tiefste Bewusstsein seines Sohnes hinein. Sodass er es wirklich zu spüren bekam. So sehr Gott dieses Geschehen in seiner Liebe verfügt hatte, er konnte es seinem Sohn eben nicht ersparen, diese Hölle zu erleiden, den Ort der Gottverlassenheit und der Qualen, dem Ort, der für die ungläubigen Sünder als Lohn vorgesehen ist. Er musste ganz Mensch werden, er musste uns ganz gleich werden als Sünder. Der, der von keiner Sünde wusste. Und so ging dann auch in Erfüllung, was einige Jahre vorher schon der Johannes der Täufer sagte zu ihm: Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Ihr Lieben, wir werden es, solange wir in dieser Welt noch leben, nicht ergründen können, wie ein und derselbe Gott im Opfer seines Sohnes seine Liebe und seinen Zorn zugleich zusammengebracht hat. Da müssen wir passen. Und hier zeigt sich etwas von dem Geheimnis Gottes, etwas, was nur ein dreieiniger Gott tun und erleiden konnte. Nach diesen entsetzlichen Leiden, nach dieser entsetzlichen Verlassenheit vom Vater und nach dem ganzen Spott, sprach unser Herr Jesus Christus am frühen Nachmittag des Karfreitages, ca. gegen 3 Uhr, seine letzten Worte. Nämlich er befahl seinen Geist in die Hände Gottes und rief, dass es alle hören konnten, es ist vollbracht. Und dann gab er seinen Geist auf. Damit war das Leben Jesu auf der Erde zu Ende. Aber auch alle Schmerzen und alles Leid waren vorbei. Das von Gott verfügte Opfer war vollbracht. Die Versöhnung war geschehen. Und wie wir uns vorstellen können und wissen auch, hoffe ich, das konnte nicht ohne weitere Konsequenzen bleiben. Dieses Geschehen, das für die Welt und ihre Zukunft so entscheidend sein sollte, musste durch weitere Zeichen ausgewiesen werden. Und da lesen wir unseren Predigtext und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in 2 Stücke, von oben an bis unten aus. Und die Erde erbebte und die Felsen zerrissen. Matthäus berichtet das hier sehr kurz und knapp. Und auch die anderen Evangelien sagen uns nicht mehr dazu. Aber am deutlichsten ist das, was im Jerusalemer Tempel passierte. Dort hing zwischen dem Heiligtum, in dem der Brandopferaltar stand, und dem Allerheiligsten, in dem die Bundeslade stand, ein großer Vorhang. Dieser entsprach einer Anordnung aus dem 2. Mosebuch betrifft der Stiftshütte. Und wie wir wissen, stand die Stiftshütte ja schon lange nicht mehr, sondern ein Tempel, und zwar der von Herodes weniger Jahrzehnte zuvor erbaut wurde. Wie wir uns vorstellen können, ein prachtvolles und sehr aufwendiges Bauwerk. Und in diesem Tempel galt die gleiche Aufteilung wie in der Stiftshütte. Als unser Herr Jesus Christus starb, ließ Gott ein Wunder hier geschehen und dieser Vorhang zerriss von oben bis unten. Wie wir uns vorstellen können, ist es für uns schwerlich, einen Vorhang von oben nach unten zu zerreißen. Wir würden ihn von unten nach oben zu zerreißen. Aber durch dieses Wunder hier wurde deutlich, dass Gott selbst den Vorhang zerriss und somit der Zugang bis in das Heiligste, also sprich zu ihm, offen wurde. Jetzt können wir in das Heiligtum hineinschauen und hineingehen. Das alte Gesetz der Opfergottesdienste wurde abgetan und beiseite gelegt. Durch den Tod unseres Herrn wird uns eine deutliche Offenbarung Gottes zuteil. Leben und unvergängliches Wesen sind nun ans Licht gebracht, und was verborgen war von Grundlegung der Welt her, ist geoffenbart in ihm. Das Versöhnungsblut, das sonst einmal im Jahr im Allerheiligsten dargebracht wurde, wurde nun ein für alle Mal geopfert durch den großen hohen Priester, unserem Herrn. Und darum wurde die Stätte des sinnbildlichen Ritus hier abgebrochen. Kein Blut der Tiere ist mehr nötig, denn Jesus hat mit seinem eigenen Blut alles ein für alle Mal erfüllt. Das gilt für unsere vergangenen Sünden, für die gegenwärtigen und auch noch für die zukünftigen. Wollen wir auch später im Gedächtnismahl an dieses kostbare Blut gedenken. Durch diesen Vorgang dürfen wir mit Freudigkeit hinzutreten zu dem himmlischen Gnadenstuhl. Durch den Tod Jesu wurde der Zugang zum Allerheiligsten, welcher ein Vorbild ist, auf die Pforten des Paradieses geöffnet. Unser Heiland hat die Schlüssel des Himmels und er tut auf und niemand schließt mehr zu. So gehen wir denn mit ihm ein zu den himmlischen Wohnungen und bleiben bei ihm, und es werden auch seine Feinde zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Alle, die an diesem Kreuzigungsprozess daran teilgenommen haben und alle danach späteren Generationen, alle werden zu seinen Füßen gelegt werden. Doch einem jeden sei gesagt, der noch nicht zur Sündenerkenntnis und Buße gekommen ist, dass er an diesen Dingen keinen Anteil hat. Und er möge bei sich selbst bedenken, was Jesus Christus auch für ihn getan hat. Und flehentlich um Vergebung seiner Sünden beten. Er kann sich mit keinem Werk das Heil in Christus verschaffen, sondern bekommt es allein nur aus Gnade. Ein solcher möge das Evangelium lesen und hören, welches Jesus gepredigt hat und durch sein Blut den Weg zur Erlösung aller Sünde und Schuld frei gemacht hat. Und auch diese Dinge, Sündenerkenntnis, die Buße, der Glaube, es sind alles Dinge, die nur von Gott ausgehen. Wir Menschen haben von uns selber nichts zu bringen, aber auch rein gar nichts. Da können wir nur unseren Bankrott erklären. Und deswegen sollte uns auch gerade auch heute Morgen die Gnade in Christus so groß werden bei dem, was er an unserer Stelle statt dort erlitten hat. Kommen wir zum Schluss. Wir hören noch etwas in unserem Predigtext von einem römischen Hauptmann, der so beeindruckt und erschrocken war durch die ungewöhnlichen Geschehnisse beim Tod Jesu. Denn solche Begleiterscheinungen waren bei früheren Kreuzigungen nie beobachtet worden. Und er reagierte darauf mit Furcht und mit einem Bekenntnis. Denn er sagte, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Wie wir sehen, gab es doch noch jemanden, der das so mitbekommen hat. Wenn uns das Geschehen vom Karfreitag jedes Mal aufs Neue berührt, wenn wir uns vorzustellen versuchen, was Jesus alles erlitten hat, wir können seine Schmerzen nicht nachempfinden und auch seine Gottverlassenheit nicht ergründen. Könnten wir uns vorstellen, von Gott verlassen zu sein, ihr Lieben? Wäre das nicht eine furchtbar schreckliche Vorstellung, wenn diese Wand da wäre, die wir vor unserer Bekehrung hatten? Von uns aus hätten wir Gott nie erreicht oder gefunden in seinem Wort, in seinem Evangelium. Nein. Hier gilt, was die Schrift lehrt, dass eben schon vor Grundlegung an der Welt wir erwählt wurden. Heraus aus dem Herrschaftsbereich des Satans in das Reich Gottes, hin zu seinem lieben Sohn. Und etwas Wesentliches wollen wir auch noch beachten, dass wir nämlich den Zusagen Gottes glauben dürfen, die er an den Gekreuzigten gebunden hat. Und die Schrift macht das ganz deutlich, dass Gott in diesem Geschehen seine Liebe zu uns unter Beweis gestellt hat. Nämlich, dass Christus für uns an unserer Stelle starb. Obwohl wir, wie wir gehört haben, auch vom Hause aus Gottes Feinde sind. Oftmals hört man die Worte in unseren Familien- und Bekanntenkreisen, wie kann Gott so schrecklich sein? Wenn Naturkatastrophen sind oder jetzt aktuell die Terroranschläge in Belgien, in Brüssel. Was ist das für ein Gott? Ein grausamer Gott. Oder man beruft sich auf das Alte Testament und sagt, die vielen Morde, das viele Blut, von dem geschrieben ist. Ja, manch einer traut sich gar, die Offenbarungen des Johannes nicht zu lesen, weil die ja so grausam und so fürchterlich sind. Sie suchen einen Gott der Liebe, den die Heilige Schrift so nicht präsentiert, nicht lehrt. Und hier in dem Leiden seines Sohnes wird seine Liebe zu uns Sündern klar und deutlich. Und das sollten wir auch vor diesen Menschen, die einer anderen Meinung oder einer Irrlehre unterstehen, auch mitteilen. Diese Liebe Gottes erklärt auch, dass wir durch den Tod Jesu gerechtfertigt sind. Sie macht deutlich, dass Jesus am Kreuz die Strafe für uns getragen hat. Sie zeigt, dass Jesus den Fluch, der auf uns Sündern lastete und uns ohne den Herrn Jesus Christus zur Verdammnis geführt hätte, dass er es auf sich genommen hat. Sie macht deutlich, dass Jesus sein Blut als Lösegeld gegeben hat, um uns aus dem ewigen Tod freizukaufen. Sie zeigt Gott in diesem Geschehen von Golgatha und macht seine Gerechtigkeit offenbar. Darum wollen wir an der Tatsache der Kreuzigung Jesu wieder neu unseres Heils, unserer Gerechtigkeit vor Gott und unserer Erlösung gewiss werden. Aber das alles haben wir nur in unserem Stellvertreter, dem Herrn Jesus Christus. Und wenn wir uns von daher verstehen lernen, dass wir in ihm alles haben, was wir in uns selber nicht haben, dann verstehen wir auch, was es heißt, dass wir in ihm mit Gott versöhnt sind. Und diese Tatsache ist das Kostbare am Christentum, die Heilsgewissheit. Keine andere Religion hat eine Heilsgewissheit zu bieten. Hier findet unser Glaube einen verlässlichen Grund. Und von daher ist es unabdinglich, dass wir fest im Glauben, fest auch am Wort Gottes bleiben, das unser Fundament ist, um den Stürmen in dieser Zeit gewappnet zu sein. Wir haben heute Morgen einen Blick von dem Inbegriff des Bösen gesehen, welches der Mensch gegen den Menschen und gegen Gott zeigen kann. Und dies ist absolut keine freundliche Sicht und neigt oft dazu, dass wir uns vielleicht auch niedergeschlagen und deprimiert fühlen. Doch auf der anderen Seite, wie dankbar können wir sein, dass wir als Folge das unendliche Erbarmen Gottes in uns haben und rein aus Gnade das Wunder von dem Sühnopfer in der Erwartung seiner Auferstehung am Ostermorgen. Amen.